Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Harzlichen, es begrüßen Sie heute, wie stets, ganz herzlich
Bernd Sternal
und Konstanze Holthoff. Und wir haben heute wieder ein volles Programm, sodass ich schon ahne, die Zeit wird wahrscheinlich wieder ein wenig knapp, um alle schönen Geschichten und Ausflugstipps vorzustellen. Wir fangen heute mal am besten an mit Museen. Obwohl wir ja sehr lange schönes Wetter hatten, im November gibt es bestimmt viele neblige Tage und da macht es vielleicht nicht ganz so viel Spaß, durch den Wald zu stapfen, sondern mal in Museen zu gehen. Und du, Bernd, hast 3 Museen ausgesucht, die natürlich sehenswert sind. Das ist einmal das Brotmuseum.
Ja, ich habe ein bisschen ausgewählt unter dem Aspekt, Museen des alltäglichen Lebens heute mal, sprich nicht diese ganzen Heimatmuseen und historischen Museen, die es also ja eigentlich an jeder Ecke gibt, sondern ein bisschen was, was uns eigentlich im täglichen Leben begleitet, wo wir aber oftmals doch nicht allzu viel drüber wissen.
Das ist wohl wahr.
Und eins davon ist das, was du eben schon erwähnt hast, es ist sogar das Europäische Brotmuseum in Ebergötzen.
Ebergötzen, wo liegt das?
Das sagt vielleicht nicht jedem was. Ebergötzen liegt im Südwestharz, also einmal quer drüber, hinter Herzberg Richtung Göttingen. Also dann kommt Herzberg, Gieboldehausen und dann kommt Ebergötzen. Ist also südwestliches Harzvorland.
Und was ist das Besondere an dem Brotmuseum?
Ja, wie gesagt, es ist auch ein großes Museum, darum hat es auch den Namen Europäisches Brotmuseum. Ist also eine gewaltige Anlage, die sich mit dem Brot auseinandersetzt, mit der Geschichte des Brotes. Es ist ja so, dass Brot eines der ältesten Nahrungsmittel sind, also die hergestellt wurden, die es gibt. Und selbst hier in unseren Breiten geht man davon aus, dass schon vor 8000 Jahren Brot hergestellt wurde. Das ist also schon in der Jungsteinzeit.
Ja, das ist auch vorstellbar, denn Getreide war ja bekannt.
Also man ist da ziemlich schnell irgendwo drauf gekommen, dass man das auch dann mahlen und Teig draus machen kann und dann was mit backen kann. Das war halt anfangs teilweise nur so Fladenbrot und dergleichen. Aber viele Nationen machen es ja bis heute so und stehen auf diesen Fladen.
Ich denke fast, es gibt mehr Fladenbrot als Brot, das wir hier so im
europäischen
Raum essen.
Wir haben ja nun mehr oder weniger unsere Brottradition von den Römern übernommen. Und hat sich bis heute so gehalten, sag ich mal. Mit Hefe backen, in diesen Öfen backen und dergleichen. Also mit lockerem, hochgehenden Brot. Gut, wir haben unsere eigenen Sorten im Laufe der Zeit in Deutschland entwickelt. Und das heißt ja immer, Deutschland backt so in Europa mit das beste Brot. Kann man sich drüber streiten. Ich esse auch sehr gerne Baguette oder alles diese Dinge, ne? Alles, wozu es passt. Ja, und dort, das ist also eine riesige Anlage, ein ehemaliger Gutshof, der aus einer alten Wasserburg hervorgegangen ist dort und wo also von der Historie angefangen, Maltechniken, man hat dort also von woanders eine alte Windmühle herangeschafft und aufgebaut, die funktioniert. Man hat aus Tirol eine uralte Wassermühle herangeschafft, die so demonstriert, wie vor 2000 Jahren das Mehl hergestellt wurde. Es wird dort gemahlen, es wird informiert, es wird aber auch natürlich Brot gebacken.
Kann man auch selbst mal sich anmelden für Brotbackkurse?
Da sind auch Kurse dabei, aber was halt grundsätzlich schön ist, man sieht, wie es gebacken wird und man kann es auch mitnehmen. Man kann also verschiedenste Brotsorten dort auch erwerben und käuflich mitnehmen. Und auch das lohnt sich schon, weil ich sage auch mal, ein schönes Brot lässt sich gut einfrieren. Da gibt es also die unterschiedlichsten Varianten. Ja, vom alten, ursprünglichen, sage ich mal, Holzofen, Lehmofen bis halt zur modernen Technik. Wird alles demonstriert, gezeigt, kann man sich angucken, kann man den Bäckern über die Finger gucken. Und dann ist auch dabei dann noch, wie soll man es bezeichnen, sind Gärten dort noch mit dabei, wo also unterschiedliche Getreidearten angebaut sind und dergleichen. Das ist natürlich im Winter dann nicht mehr so, ne? Aber wenn man dann im Sommer hinfährt, also sehr, sehr alte Getreidearten teilweise mit enthalten und Kräuter und derartige Dinge, die teilweise mit im Brot verbacken werden. Ist also eine rundherum sehr interessante Angelegenheit, sage ich mal. Dieser Museumsbesuch, noch dazu, wenn wir einmal über den Harz fahren, ist schon ein Tagesausflug. Da ist dann noch eine große Parkanlage mit dabei, mit Teichen und dergleichen. Also da gibt es schon eine ganze Menge zu sehen. Ist also wirklich eine Empfehlung, dieses Brotmuseum mal aufzusuchen, weil dann hat man teilweise eine ganz andere Vorstellung.
Und dann zum Schluss, wenn das Brot noch so ein bisschen warm ist.
Schönes, warmes, frisches Brot.
Wenn ich Brot gekauft habe, durfte ich immer gleich den Kanten essen.
Ja, und von daher, wie gesagt, ist es sicherlich auch eine sehr, sehr interessante Angelegenheit für Kinder.
Ja, ja genau, weil Brot, das ist
weil
ja...
Weil Brot kommt nicht irgendwo aus der Tüte der vom Supermarkt, ja, sondern es kommt irgendwo vom Bäcker. Ne? Mhm. Auch wenn die teilweise heute als Tage auch nur noch irgendwelche Fertigmischungen einkaufen, die sie dann zusammenmischen und backen. Trotz alledem hat sich die ursprüngliche Technik ja im Grunde genommen über tausende von Jahren nicht verändert. Auch wenn es heute Elektroöfen sind und keine Holzöfen mehr. Aber grundsätzlich ist dasselbe geblieben.
Ja.
Wie gesagt, für Kinder eine äußerst interessante Angelegenheit,
genau,
das Ganze
Brot
dort.
Brot kennt jedes Kind.
Ja.
Ohne Ausnahme, kann man sagen. Mal ein kurzer Musiktitel dazwischen, ehe wir uns zu dem nächsten Museum aufmachen, November von der Band Juli. Ja, Museum Nummer 2. Welches empfiehlst du jetzt?
Ja, da würde ich mal so ein bisschen hier in unserer Ost- und Nordharzregion bleiben und mal empfehlen das Papiermuseum in Wettersleben.
Ja, durch Wettersleben sind wir jetzt öfters mal vorbeigekommen. Am Papiermuseum sind wir noch nicht ausgestiegen. Das werde ich das nächste Mal vielleicht machen. Und was kann ich da erleben?
Wer also nicht weiß, wo Wettersleben liegt, das gehört zu Thale jetzt. Wettersleben ist also ein sehr alter Standort der Papierherstellung. Dort ist schon seit dem 16. Jahrhundert nachweislich sind Papiermühlen vorhanden und wurde Papier hergestellt. Und dadurch hat sich dort auch über die Jahrhunderte hinweg ziemlich großes Know-how entwickelt. Es gibt also zahlreiche Erfindungen auch, die von den Wettersleben Papierherstellern stammen.
Zum Beispiel?
Auch da bin ich jetzt nicht so vorn.
Ach so.
Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber denn wie das so üblich war, im letzten Jahrhundert ist dann irgendwann das ist nicht mehr lukrativ gewesen und die Papierherstellung ist eingestellt worden. Und in Wettersleben ist ziemlich groß präsent die Lebenshilfe. Also das sind Werkstätten für Behinderte. Und auf deren Territorium war denn auch ein Teil dieser alten Papierfabrik. Und so ist man dann auf die Idee gekommen, doch ein Papiermuseum aufzubauen. Und man hat in mühevoller Kleinarbeit viele, viele alte historische Papiermaschinen wieder zum Laufen gebracht, so dass man die dort vorführen und demonstrieren kann. Ja, und dann drehte sich dort also im Papiermuseum rund ums Papier. Von seiner Herstellung über seine Verwendung und man kann da auch, wie das heutzutage so üblich ist, auch so ein bisschen überall mit selbst gestalten und selbst machen, also beispielsweise Schöpfen und Büttenpapier schöpfen, ne? Bis hin zu Anfängen der Buchbinderei und solchen Dingen. Ist also eine rundum interessante Sache und auch so wie das letzte Museum, bei so einem schönen Wetter, ist auch ein ganzer Teil halt draußen. Diese ganzen Maschinen, die stehen über Nacht draußen, ne? Auch ein Wasserrad dabei, wo dann gezeigt wird, wie denn die Papiermühle arbeitet, wie das Holz dann zerkleinert wird und wie dann der Papierbrei hergestellt wird und diese
Dinge. Also den ganzen Fertigungsprozess kann man verfolgen, bis man dann zum Schluss vielleicht ein selbst handgeschöpftes Stück Papier in der Hand hat. Und
es ist natürlich auch wieder was für Kinder.
Ja.
Denn fragen Sie mal Ihre Kinder, ob sie wissen, wie Papier hergestellt wird. Ich glaube kaum. Und von daher, wie gesagt, ist das auch schon eine sehr aufschlussreiche Sache, wo man eine ganze Menge bei lernen kann. Und wenn man dann am Ende vielleicht sich entschließen sollte, in dem dort doch recht großen Papiershop irgendwelche Dinge mitzunehmen, dann tut man auch ein gutes Werk, weil all das kommt den Behinderten dort zugute.
Ich weiß aber, die, was ich nicht gefunden habe, war die Öffnungszeiten.
Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber es gibt die Homepage vom Papiermuseum Wettersleben oder beziehungsweise von der ganzen Einrichtung, stoßen sie über unsere Homepage Harzurlaub drauf. Kann ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht sagen. Die haben eigentlich in der schönen Wetterzeit, sage ich mal, jetzt so jeden Tag offen. Und das Außengelände, auf jeden Fall, das kann man sich auch ständig angucken.
Naja.
Und der Shop ist auch immer offen. Ob da nun jederzeit Papier geschöpft wird und ob man da mitmachen kann, da sollte man sich dann nochmal im Detail informieren. Es ist ja bei vielen Dingen ist es ja sowieso so, dass man besser mal vorher anruft und nachfragt. Dass auch viele Dinge dann nur gemacht werden, wenn beispielsweise eine kleinere Gruppe kommt oder sowas. Ne? Also wie gesagt, im Sommer über haben die eigentlich jeden Tag auf.
Ja, jetzt haben wir uns im Brotmuseum mit Brot gestärkt, haben Papier hergestellt. Darum wird man natürlich nicht unbedingt das Brot einwickeln, weil es viel zu schade ist. Aber wenn wir jetzt durstig sind, wäre es gut, wenn wir vielleicht noch ins Glasmuseum gehen würden und uns dort ein bisschen kundig machen.
Das ist sicherlich auch eine sehr interessante Sache, das Glasmuseum in Steina. Ja, Steina ist gelegen bei Bad Sachsa, wem das nichts sagen sollte, also in der Südharzregion. Und das ist so eine Region, wo die Glasherstellung auch schon sehr, sehr lange Tradition hat. Die ist also auch so zum Ende des Mittelalters dort aufgekommen. Und leider Gottes existiert sie heutzutage auch nicht mehr. Und wie so oft haben sich auch dort engagierte Leute dafür eingesetzt, diese Tradition zu bewahren und den Bestand, den sie dort noch also an musealen Gegenständen hatten, um ein Glasmuseum dort zu errichten. Das informiert also weitgehend über die gesamte Geschichte der Glasherstellung, die ja sehr, sehr alt ist. Also Glas ist ja eine der ältesten Werkstoffe, die es überhaupt gibt. Und ja, ich sage mal, die Menschen haben schon auch in der Steinzeit Glas verwendet. Sie haben es noch nicht hergestellt, denn es gibt ja auch Glas, was auf natürlichen Weg entstanden ist. Also das sind die sogenannten Obsiale, das sind also Gläser, die durch vulkanische Aktivitäten entstanden sind. Und die haben die Menschen irgendwann entdeckt und haben gemerkt, oh, das ist sehr scharf. Da kann man sehr schnitthaltige Dinge draus herstellen und haben dann, wie gesagt, zuerst diese Gläser verwendet und sind dann irgendwann halt auf die Technologie gekommen, selbst Glas herzustellen. Ja, und in der Harzregion wurde denn insbesondere das sogenannte Harzer Waldglas hergestellt. Das sind also so grünliche Gläser. Man muss dazu sagen, Glas gibt es ja in den unterschiedlichsten Farben.
Ja.
Ja? Rot, blau, grün, farblos. Nur die eigentliche Glasmasse, wenn also Siliziumsand geschmolzen worden ist, das ist so eine, ja, wie soll ich sagen, bräunlich undurchsichtige Masse.
Sieht das also Naturglas. Nicht so schön erst aus.
Nein, ja. Kann man auch tolle Dinge draus machen, ja. Aber Glas wird ja heutzutage auch oder schon seit langer Zeit immer für gewisse Anwendungen hergestellt. Und somit stellen Farben und Entfärber ganz entscheidende Grundlagen da für die Glasherstellung. Und da gibt es auch so einen Bogen zur Harzer Sagenwelt. Da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, über die sogenannten Venezier oder Venedier, genau, oder ja. Sowas. Über also fremdländische, südländische Leute, die hier in Harz gekommen sind und wo man früher mal gesagt hat, die suchen nach Gold und Silber und Edelsteinen. Und das ist ja alles Fantasie, weil geologisch bedingt ist kein Gold und kein Silber in reiner Form und sowas im Harz jemals gegeben hat. Aber es hat halt diese Bestandteile gegeben, diese Mineralien, beispielsweise diese gesamten sogenannten Spate. Die dienen zur Entfärbung von Gläsern, dass man also klares, durchsichtiges Glas bekommt und sowas. Und somit waren die damals hier, so geht man heute in der Wissenschaft davon aus, unterwegs, um solche Vorkommen zu evaluieren.
Und sind fündig geworden und im Harz geblieben und haben sich der Glasherstellung gewöhnt.
Nee, das wäre wahrscheinlich weniger. Ob das ist ziemlich im Unklaren. Ob die nur mehr hier waren, um zu schauen, oder ob da wirklich später denn auch was abgebaut wurde, ja. Und weggebracht wurde, das ist nicht so ganz klar. Nee, das kam dann selber, sage ich mal, nach dem Mittelalter. dass man im Harz auf den Trichter gekommen ist. Man hat also hier die Grundvoraussetzungen, ne? Man hat hier entsprechende Sandvorkommen und man hat hier entsprechende Farbpigmente fürs Glatt und Entfärber und dann machen wir nochmal Selbstglasherstellung. Ja, und das war halt, wie du gesagt, dort in der Region und dadurch ist dann doch sehr interessantes und aufschlussreiches Museum entstanden, das Glasmuseum in Steina. Das Einzige, was halt nicht ganz so schön ist dabei, ist, dass sehr begrenzte Öffnungszeiten sind, weil es ist so ein vereinsgeführtes Museum und die haben so immer ihre Problemchen mit den Öffnungszeiten. Im Sommer ist also von Donnerstag bis Sonntagnachmittag geöffnet, in einer dunklen Jahreszeit, im Winter dann nur noch Sonnabend und Sonntag. Aber wie gesagt, das ist auch mal insbesondere dann im Sommer, wenn auch an anderen Tagen geöffnet ist, wo man sich den nochmal erkundigen sollte. Ist auch eine recht interessante Angelegenheit. Alles auch wieder auch für unseren Nachwuchs mit äußerst interessant.
Genau, denn darüber macht man sich ja nicht so im alltäglichen Leben Gedanken. Man nimmt das Wasserglas.
Das steht halt aus da und ne? Ja. Viele wissen auch noch, dass es irgendwie wieder eingeschmolzen wird, aber wie es denn im Grunde genommen hergestellt wird und wie die Farbgebungen zustande kommen und dergleichen. Ne? Also Glasherstellung und Glasverarbeitung ist ja schon mehr als ein Handwerk, ist ja schon auch eine Kunst. Kunst,
genau. Zeit für Musik mit Fool's Garden, ein Herbstsong. Ja, Bernhard, das waren unsere Ausflugstipps, aber es gibt natürlich wieder Novembertage, an denen bekannte Persönlichkeiten geboren wurden im Harz. Ja, und dazu zählt auch Wilhelm von Kügelgen.
Ja, na gut, der ist ja nun nicht im Harz geboren.
Nee, das stimmt.
Aber ich habe halt auch immer viele dabei, die da doch wesentlich dem Harz ihre Schaffenskraft gewinnen.
Beispielsweise in Bernburg ist er aufs Gymnasium gegangen und dann lange in Ballenstedt gelebt. Ja, das sind ja so denn die Eckpunkte.
Da er in dieser Region doch recht prominent ist und allgegenwärtig, insbesondere in Ballenstedt halt, betrachte ich ihn schon ein bisschen als eine Harzer. Und er hat ja auch seinen späteren Lebensmittelpunkt bis zum Tode hin in Ballenstedt dann gesucht und auch gefunden.
Ich glaube, er hat da mehr als 30 Jahre gelebt. Also das ist ja schon eine lange Zeit.
Ja. Heutzutage, man geht immer davon aus, wer alt in einem Ort geboren ist, das ist ein Harzer, sondern wir nicht. Also ich betrachte das immer ein bisschen anders. Ne?
Ja, man muss das ja auch nur nicht so eng sehen.
Nee, denke ich mal, oder? Also es sind Persönlichkeiten, die hier in der Harz-Region sich einen Namen erworben haben, hier kreativ waren und daher sollte man sie auch nicht vergessen und sollte man ab und zu sie auch mal präsentieren und darüber reden.
Er ist ja weit ab von der Heimat geboren.
Ja, überhaupt, sage ich mal, die Familie von Kügelin ist ja weit rumgekommen, ursprünglich aus Bremen stammende Bürgerfamilie, ist dann ja zur Reformationszeit ins Rheinland gezogen, hat damit in Zusammenhang gestanden, dass es halt eine sehr katholische Familie war und Bremen dann nach der Reformation halt evangelisch geworden ist. Und dort im Rheinland ist die Familie ja dann auch geadelt worden und war in kurkölnischen Diensten. Und von Kügelin stammt ja eigentlich aus Dresden. Dort ist er ja aufgewachsen. Und sein Vater ist ja auch in wiederum Franz Gerd von Kügelgen sehr präsent in Dresden. Das Wohnhaus von ihm steht ja dort heute noch und hat die ganzen Bombenangriffe überstanden. Und das ist ja heute historisches Museum, oder? Wie war das jetzt?
Heute ist da in das Dresdner Museum für Romantik.
Für Romantik, siehst du, so genau. War's. Wilhelm von Kügelin hat nun so unterschiedliche Stationen durchlaufen. In seiner Ausbildung war ja unter anderem auch in St. Petersburg und dergleichen und hat dann seine spätere Frau kennengelernt und hat dann von den anhaltinischen Fürsten das Angebot bekommen, nach Ballenstedt zu gehen und dort für den anhaltischen Hof als Hofmaler tätig zu werden. Und er war vorher ja schon viel unterwegs in Europa und ist gereist und hat dort auch Kontakte und Freundschaften zu vielen prominenten Malern und Künstlern seiner Zeit wie Ludwig Richter oder auch Caspar David Friedrich und Dahl und vielen anderen geknüpft, mit denen er auch lebenslang in engen Kontakt stand. Und ist dann, wie gesagt, so nach Beinstedt gekommen und hat dort bis zu seinem Tode als Hofmaler, aber auch als Chronist und als Schriftsteller gearbeitet.
Ja, bekannt sind ja von ihm auch seine Jugenderinnerung eines alten Mannes, die er nach seinem Tod herausgegeben hat.
Ja, und dieses Buch, was man heutzutage auch überall noch zu kaufen kriegt eigentlich, Jugenderinnerungen eines alten Mannes, ich weiß nicht, ob du es mal gelesen hast?
Ich habe es nicht gelesen.
Ich habe es vor vielen Jahren mal gelesen.
Man kann es aber auch lesen im Internet, sage ich, Projekt Gutenberg.
Also es ist wirklich nicht uninteressant. Also es heißt immer, es gibt kein weiteres Werk, was diese Zeit, in der er gelebt hat, des 19. Jahrhunderts so beschreibt, wie er es beschrieben hat. Also in Deutschland jetzt hier. Und von daher ist es schon sehr aufschlussreich und interessant, wer sich halt für solche Dinge und für Geschichte interessiert. Das heißt auch immer, es ist eines der meistverkauftesten Bücher überhaupt. Es war Anfang des 20. Jahrhunderts schon in der, ich weiß nicht jetzt, 50. Auflage sowas. Also das ist enorm viel verkauft.
Ganz aktuelle Auflagen gibt es im Moment, glaube ich, nicht, aber...
Ja, es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass so viele Auflagen auf dem Markt sind, dass du im Antiquariat, wenn du Interesse hast, jederzeit eins kriegst. Und dann scheuen sich doch immer die Verlage, wieder mit einer Neuauflage irgendwo da rauszukommen.
Und ich denke, in dem Hause der Familie war auch immer allerhand los, denn die hatten 6 Kinder.
Ja, man muss ja dazu sagen, was für mich immer verwunderlich ist, es war ja wirklich ein grandioser Maler. Und er war farbenblind. Auch das ist für mich verwunderlich, sag ich mal, wie man das so in die Reihe kriegt. Ne? Er hat ja nun nicht Kohlezeichnungen, sondern sein Schwerpunkt war ja Malerei. Wie man das so in die Reihe kriegt, als Farbenblinder, doch so naturnah.
Ja gut, war es nicht Beethoven, der auch schlecht gehört hat und komponiert.
Ja.
Ja, das ist ja auch schwierig. Ja, gut, man sagt, die Komponisten haben die Töne im Kopf, aber... Vielleicht hat ihn auch die Frau ein bisschen beraten, wer weiß.
Ja, gut, ich sage mal, wir wissen ja auch nicht so wirklich von Wilhelm Kügelgen, ob das eine angeborene Farbblindheit war oder ob er die erst in späteren Jahren bekommen hat. Das ist ja auch immer noch ein gewaltiger Unterschied. Das findet man noch in keiner Biografie, also ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Ist wahrscheinlich nicht bekannt. Damals war es ja nun nicht so wie heutzutage. Vielleicht hat man das auch, oder er selber erst in sehr fortgeschrittenem Alter eigentlich wirklich erkannt. Mhm. Ja, und er ist dann... in Beinstedt auch verstorben und dort kann man sein Wohnhaus, in dem er mit seiner Familie gelebt hat, noch heute besichtigen. Ich weiß nicht jetzt, ob es im Moment schon wieder auch von innen zu besichtigen ist. Man hat viele Jahre daran gebaut und rekonstruiert. Auf jeden Fall gibt es auch im Stadtmuseum Beinstedt eine ganze Menge über Wilhelm von Kügelgen zu sehen.
Ja, es gibt auch so einen Kunstverein, Wilhelm von Kügelgen, der sich denn darum kümmert und wo auch verschiedene Veranstaltungen stattfinden, aber so ganz Aktuelles habe ich da auch nicht gefunden. Es steht aber auch, man findet aber auch eine Ansprechpartnerin, wo man dann einfach mal anrufen kann.
Ich sehe gerade, hier steht, 1922 gab es von seinem Buch schon die 230. Auflage, also Bestseller. Von diesem postum veröffentlichten Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Die 230. Auflage. Mhm. Also, ne, nun weiß man nicht, wie hoch die Auflage war, ja, aber es ist schon enorm.
Es wird schon nicht eine ganz kleine gewesen sein, ja, wenn die Nachfrage so groß ist.
Manch einer ist zufrieden, wenn er überhaupt 230 Bücher verkauft.
Das war.
Ja, also ist wirklich eine interessante Persönlichkeit und seine Bilder, die faszinieren bis heute.
Ja, das ist für mich ist Malen sowieso eine Kunst, weil ich da gar nichts
ankriege. Ja, das ist wahrscheinlich immer so, das geht mir auch so. Es fasziniert einen immer das am meisten, was man selber überhaupt nicht in der Reihe kriegt. Ja, was man selber auch kann, da ist man dennoch gerne mal ein bisschen kritisch.
Ja.
Aber Mir geht's ähnlich. Wobei es ja immer heißt beim Malen, wenn man den guten Lehrmeister hat, kann jeder malen lernen.
Ich denke mal, sind so bestimmte Sachen, dass wenn man jetzt ein Gesicht einfangen möchte, das auch noch mit den Charakter des Menschen ausdrücken soll, das ist ganz, ganz schön schwierig.
Ja gut, wenn man insbesondere von der romantischen Malerei ausgeht, die ja einer Fotografie ähnlich versucht haben zu malen, dann ist das sicherlich schon äußerst kompliziert und schwierig. Bei der modernen Malerei sehe ich das teilweise ein bisschen anders.
Das ist ziemlich
aber
frei,
das sind nun Geschmacksfragen. Ne, und
aber manch einer, wo man sagt, der macht jetzt bloß Striche, mal in Anführungszeichen gesetzt, haben ja auch oft eine klassische Ausbildung durchlaufen. Und wenn man sagt, mal das bildhaft, das können die auch, ja.
Häufig, sage ich mal so. Ich habe auch einen guten Bekannten, Namen nicht nennen, der diese Ausbildung hat, aber über Jahre hinweg nur abstrakt gemalt hat und ich gar nicht eigentlich wirklich gewusst habe, dass er auch wirklich so viel Talent hat, der darstellenden Malerei. Und seit ein paar Jahren malt er wieder richtig, auch so ein bisschen im romantischen Stil und ich bin davon ganz begeistert. Solche Dinge sind für mich nicht unbedingt Kunst, wenn ich unterschiedliche Farben übereinander trage mit unterschiedlichen Materialien. Wir sind da immer sehr offen, das ist ja auch richtig heutzutage, aber es wird immer sehr, sehr vieles, was eigentlich Kunsthandwerk ist, in die Kunst geschoben. Ein Kunstschmied ist kein Künstler. Er ist ein Kunsthandwerker und geht das weiter. Ein Goldschmied ist auch kein Künstler, sondern ist ein Handwerker, ein Kunsthandwerker. Ja. Ich denke mal, zur Kunst gehört doch immer eine gewisse Begabung.
Na gut, da lese ich jetzt wahrscheinlich trefflich drüber diskutieren, über Kunst und Künstler.
Ja, Gott sei Dank.
Und
ich sage mal, Gott sei Dank hat ja nicht jeder
das ist
die...
Ja ganz, so ähnlich ist es ja in der Musik auch. Ja, da kann man auch sagen, ist das nun Kunst oder... Nicht der Song, aber wir wollen ja hier ein bisschen nochmal bei den Harzer Persönlichkeiten bleiben. Und wir bringen nochmal ein Herbstlied jetzt von den Kings. Jetzt kommen wir noch zu einer weiteren Persönlichkeit. Es ist bald Silvester. Da gab uns unser Chemielehrer immer Tipps, was wir nicht machen sollen. Und die folgende Persönlichkeit heißt Emil Wohlwill und ist ein Chemiker.
Ein Professor sogar späterhin, Emil Wohlwill, stammt aus Seesen und wurde am 24. November 1835 dort geboren. Und er ist dann später auf eine höhere Schule nach Hamburg gegangen und ist dann auch in Hamburg geblieben. Dort hat er dann von 1855 bis 1860 Chemie studiert, unter anderem dann auch noch in Heidelberg und Berlin und Göttingen. Und ja, ist in klein eingestiegen, nachdem er sich eigentlich schon immer für Naturwissenschaften seit jüngsten Jahren sich dafür interessiert hat, ist dann erstmal als Handelschemiker in Hamburg engagiert worden. Und somit ist er dann irgendwo als analytischer Chemiker in den Elbhütten-Affineriegesellschaften in Hamburg gelandet. Und da ist er dann halt in Kontakt gekommen, ja, man sagt immer so schön, mit der Scheidung von Metallen. Ja? Die Scheidung von Metallen, das ist also, sag ich mal, das Schmelzen, das Herstellen von Metallen aus Erzen. Oder aber auch wieder nach dem erneuten Einschmelzen. Und das war ja schon immer, sag ich mal, seit der Bronzezeit und davor, solange wie Menschen Metalle herstellen, das eigentliche Problem. Abbauen, okay, aber dann
trennen.
Das Trennen, das Erhalten des jeweiligen Metalls. Und in der neueren Zeit, seitdem wir dann halt die Elektroenergie erfunden hatten, hat man dann entdeckt, dass man mit Gleichstrom und dem Verfahren der Elektrolyse dort eine ganze Menge machen kann. Und er ist dort in Hamburg in seiner Anstellung auch auf diese Technologie gestoßen und hat sich dann über Jahre hinweg intensiv damit beschäftigt und ist dann insbesondere auf ein Verfahren gestoßen, das sogenannte Wohlwitsche Goldelektrolyse zur Scheidung und Trennung von Gold. Und seine Erfindung, seine Technologie, sein Verfahren, das wird bis heute so angewandt. Darum habe ich ihn noch hier mit in die Reihe, weil es ist ja doch schon irgendwo was Außergewöhnliches. Ja. Ne? Wird also weltweit bis heute angewandt. Ja, ich hatte schon kurz gesagt, was Elektrolyse ist. Also das ist unter Gleichstrom, unter elektrischem Strom die Erzeugung einer sogenannten Redoxreaktion. Die bekannteste Redoxreaktion, die es wohl gibt, die wir alle kennen, ist das Anzünden eines Streichholzes. Und das sogenannte Oxidationsmittel dabei, das ist dann halt der Sauerstoff. Ja, diese Verfahren wurden in langwierigen, komplizierten Versuchsreihen und dergleichen, insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert, dann immer weiter verfeinert. So weit verfeinert, dass man heute halt in der Lage ist, 99,99%iges Gold herzustellen. Mhm. Ja? Was man halt früher nicht konnte. Und somit ist das schon eine sehr außergewöhnliche Leistung, begründet auch dadurch, dass man bis heute noch nichts Besseres hat.
Genau.
Ja. Weiterhin, da können wir aber, wenn wir noch Zeit haben, gleich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, weil es gibt da gerade so eine Analogie zu diesem Emil Wohlwill. Man hatte ja in Bayern unten vor Jahren einen Goldschatz gefunden, den man in die frühe Bronzezeit datiert hatte. Es ist mit diesem Schatz, mit diesem ganzen Fund dort unten eine Menge, sage ich mal, wissenschaftliche Arbeit geleistet worden. Viele Leute haben Bücher darüber geschrieben und. Es war aber immer so ziemlich im Wagen, ob diese ganzen Theorien denn auch stimmen. Und seit ein paar Tagen ist ein neuer Band rausgekommen von unserem Denkmalsschutz und Amt hier in Halle.
Ja.
Wie heißt das jetzt genau?
Weiß ich
Amt
jetzt
für
nicht.
Archäologie und Denkmalschutz. Ja. Ne? Das war also eine Bundesveranstaltung dort und dazu ein entsprechender Begleitband, wo dann veröffentlicht wurde, dass das Gold, was dort gefunden wurde, auf keinen Fall aus der Bronzezeit stand, sondern dass es ziemlich neu ist. Mhm. Sehr neu wahrscheinlich, weil es hat ein Goldgehalt von 99,9%. Und das ist zu diesen Zeiten nicht möglich gewesen. Also da waren noch unwahrscheinlich viel Beimischungen aus Kupfer, Zinn und dergleichen dabei. Wenn man dort damals 60% erzielt hat, sage ich mal, in der vorchristlichen Zeit, dann war das schon viel vom Goldgehalt her. Das ist ein Fall. Mich verwundert zwar, dass man da nicht eher drauf gekommen ist, dass das Jahre gebraucht hat. Naja.
Alle haben sich so über den Fund gefreut.
Genau, so wird es gewesen sein.
Oder alles andere verdrängt.
Ja.
Und der gute Mann hat sich ja auch beschäftigt, Herr Wohlwill, mit Galileo Galilei.
Ja, also.
Ist er aber nicht
als,
ganz
als Wissenschaftsphilosoph, könnte man sagen, hat er sich sehr betätigt und hat sich damit beschäftigt, hat einen ersten Band 1909 rausgebracht. Und ist dann aber, bevor er seinen zweiten Band rausbringen konnte, verstorben. Und der ist dann von seinen Nachlassverwaltern postum 1926 veröffentlicht worden. Denn Emil Wohlwill ist schon 1912 in Hamburg verstorben. Das ist eine recht schwierige Materie, wo er sich damit beschäftigt hat, mit den, sag ich mal, Arbeiten von Galileo Galilei. Aber sein sogenanntes Goldelektrolyse bringt ihn bis heute Ruhm und Ehre. Und
lernt vielleicht noch jeder Chemiker im Studium
zu ja, kurz. Also
zumindest
ich denke mal schon.
Angerissen ja. Vielleicht. Ja, das war Herzliches. Die vorletzte Sendung in diesem Jahr. Und mit etwas Glück erwarten wir hier im Dezember wieder einen Studiogast. Fragen, Anregungen und Wünsche wie stets unter der Telefonnummer Radio HBW 03473 84020. Es verabschieden sich von Ihnen recht herzlich
Bernd Sternal
und Konstanze Holthoff. Tschüss.
Tschüss.
Und hier sind für Sie Gun and Roses mit einem extra langen herbstlichen Song. November Rain.